Den Osterbericht haben wir gerade gehört. Ich möchte mich heute mal damit beschäftigen, welche Auswirkungen Ostern für die Menschen damals und auch heute hat. Wir haben jetzt im Fernsehen gesehen, in Spanien, da tragen sie Statuen durch die Straßen und trommeln ganz wild und manche tragen Kreuze und andere, kämpfen dagegen an. Und wir haben eben den sachlichen Bericht gehört und beschäftigen uns jetzt mit den Auswirkungen. Ich lese mal einen Predigttext, der vielleicht Ostern nicht so oft gelesen wird. 1. Korinther 15, Verse 1 bis 22. Der Apostel Paulus schreibt: Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wäret. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist, und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch mir als einer von einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich und auch euer Glaube ist vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er hätte Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die entschlafen sind in Christus, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Ich habe mit Edi telefoniert und sie sagte, diesen Text, den hätte sie gerne schon Weihnachten gelesen, weil es eigentlich ein Zusammenhang ist. Aber ich finde, er redet von der Auferstehung, er passt heute besser. Die Auswirkungen der Auferstehung haben bis heute nicht im geringsten an Bedeutung verloren. Es sind genau dieselben Mechanismen damals wie heute. Und wir können uns sogar vorstellen, dass der große Apostel Paulus, der könnte heute hier stehen und könnte genau diese Worte reden, weil sich nichts geändert hat. Wo ist denn das Problem? Es geht doch im Grunde darum, ob Jesus Christus am dritten Tag nach seiner Kreuzigung tatsächlich leibhaftig auferstanden ist. Es geht darum, ob diese Kreuzigung überhaupt notwendig war. welche Bedeutung das für die Jünger hat, auch für uns, und welches Signal die Auferstehung von Seiten Gottes Vaters ist. Es geht also um das Evangelium in seiner Gesamtheit, eingebettet in die Schriften des Alten Testamentes, um das Evangelium, von dem man nichts abschneiden kann, ohne sich selbst davon abzuschneiden. Lasst uns mal durch den Text gehen und uns die Sache betrachten. Paulus erinnert die Korinther zuerst an das Evangelium, welches ihnen durch ihn selbst im Auftrage des Herrn verkündigt worden ist. Es ist dieses Evangelium und kein anderes, das sie auch angenommen haben und in dem sie auch gläubig wurden. Und dieses Evangelium wird sie auch retten. Sie sollen es festhalten, ansonsten wären sie umsonst gläubig geworden, sagt er. Und diese Aussagen sind 1:1 übertragbar auf heute. Ich las zum Beispiel einen Artikel von Anselm Grün, weiß nicht, ob ihr den kennt, katholischer Mystiker, der sagt, für ihn braucht niemand zu sterben. Christus oder Gott will keine Menschenopfer. Christus lebt lediglich in seinen Gedanken weiter. Oder ich habe eine Sendung von ZDF Info geguckt, da hat Frau Käßmann erklärt, wie das Volk Israel zu seinem Gott gekommen ist. Sie haben einen Vulkanausbruch erlebt in der Wüste und es hat gedonnert und geraucht und sie konnten sich das nicht erklären. Und das muss also göttlichen Ursprungs gewesen sein. Und seitdem glaubten sie an einen Gott. Also einen Gott aus Unwissenheit geboren. Oder in der Zeitschrift Die Gemeinde, jetzt erst vor ein paar Tagen, hat ein Pastor unseres Bundes hat das geteilt auf Facebook, ich selber habe die Zeitung ja nicht, und hat sein Erstaunen darüber zum Ausdruck gebracht, was denn in der theologischen Welt so los ist. Da hat jemand geschrieben, also es ging um, in der Kinderstunde ging es darum, dass Jakob seinen Sohn opfern sollte als Glaubensbeweis. Wir kennen den Bericht, wir wissen, wie es ausgeht. Abraham, ja, genau. Was wir uns alle wünschen oder was wir alle dringend brauchen, ein Evangelium ohne die Bedingungen von Blut und Schmerz, Opfer und Tod. Einzig der Zuspruch eines gütigen und liebenden Vaters im Himmel, der uns so annimmt, wie wir sind. Also ich stelle das gerne zur Verfügung, wer das lesen möchte. Das Evangelium wird seiner Kraft beraubt. Niemand anders trägt die Schuld. Man behält sie für sich. Das passiert heute und jetzt. Das war also kein Problem, mit dem Paulus nur zu kämpfen hatte. Also der Bibeltext ist hochaktuell und wir alle stehen in der Pflicht, immer wieder an der Schrift zu prüfen, ob es sich so verhält. Das war damals auch nicht anders. Und Paulus legt ganz grundsätzlich klar, dass er ihnen das weitergegeben hat, was er selber vom Herrn empfangen hat. Nichts anderes, es sind nicht seine Gedanken. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. An diesem Satz, an dieser Tatsache kommt niemand vorbei. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das hat einen Ausschließlichkeitscharakter. Alles andere führt nicht zum Ziel. Ich habe während der Predigtvorbereitung, habe ich mal einfach nur so aus Jux und Dallerei im Internet eingegeben, stellvertretender Opfertod Jesu. Und habe mir dann mal so die verschiedenen Möglichkeiten von Antworten angesehen. Also lasst es sein. Es ist schockierend, was manche da so von sich geben. Dann habe ich mich gefragt, ob wir Menschen es tatsächlich machen müssen. Müssen wir diesen Bericht von Tod und Opfer und Blut, müssen wir versuchen, den annehmbarer zu machen? Müssen wir versuchen, das zu erklären? Müssen wir das weicher machen, dass der Mensch es leichter annehmen kann? Und ich habe mich gefragt, ob Jesus das auch getan hat. Es gibt ein schönes Beispiel dafür. Steht in Johannes 6, Jesus spricht zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch wer mich isst, leben um meinetwillen. Das ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selber merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist zu nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ist ihm vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Das hat Onkel Horst immer gebetet, wisst ihr das noch? Hier geht es natürlich nicht um Kannibalismus, sondern um das stellvertretende Opfer Jesu, das jeder für sich annehmen muss. Und es geht niemals darum, es den Menschen so weich und angenehm wie möglich zu machen. Es geht um Wahrhaftigkeit, darum, wie Gott es sieht, nicht wie wir es gerne sehen möchten. Es geht um ewiges Leben oder um ewiges Verlorensein. Habt ihr noch den kleinen Anhang des Paulus im Ohr, als er sagt: Nach der Schrift? Der Opfertod Jesu ist auch kein losgelöstes Ereignis in der Bibel, das wir zum Gegenstand menschlicher Spekulation machen könnten. Es ist ein Teil des gesamten Heilsplanes Gottes für uns Menschen und auch nicht vom Rest der Bibel zu lösen. Jesaja 53, Verse 4 bis 6. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Diese Worte wurden aufgeschrieben ungefähr 700 Jahre, bevor sie sich erfüllten. Als nächstes nennt Paulus das Begräbnis und die Auferstehung am dritten Tag. Auch dies ist eine Tatsache, an der sich die Geister scheiden und von fundamentaler Bedeutung. Darauf geht Paulus dann noch ein. Zunächst einmal heißt es hier wieder nach der Schrift. Das Begräbnis Jesu wurde in Jesaja 53, Vers 9 vorhergesagt. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war. Wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug ist in seinem Munde gewesen. Seine Auferstehung wurde vorhergesagt in Psalm 16, Vers 10. Denn du wirst meine Seele nicht im Tod lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger verwese. Also alles Dinge eingebettet in den Heilsplan Gottes, von langer Hand geplant. Und ich merke, je mehr ich von der Bibel verstehe, wie alles miteinander verwoben ist. Und ich merke auch, wie wenig ich eigentlich weiß, weil es immer wieder Neues gibt und immer wieder Freude macht. Man kann es nicht auseinanderreißen. Tut man es doch, kommt nichts Gutes dabei heraus. Nach Aussage von Paulus wäre man sogar umsonst gläubig geworden. An dieser Stelle möchte ich mal auf ein Heftchen hinweisen. Das hat Papa besorgt, weiß gar nicht mehr woher, von Volkmar Glöckner. Verborg ich gerne, da werden solche Themen mal behandelt. Und Volkmar hat ja so ein bisschen eine weichere Art und Weise, als ich es habe. Und er kommt genau auf den Kern und auf den Punkt, es geht um Jesus allein. Und dann geht es Gemeinde gut, dann geht es den Menschen gut und wir kommen am Ziel an. Darf gerne mal ausgeborgt werden und gelesen werden. Liebe Geschwister, stellt euch mal vor, es gäbe irgendwelche Zweifel daran, dass die Bibel absolut wahr ist. Was bliebe dann übrig? Ein Hirngespinst, eine Luftnummer. Das macht der Apostel Paulus nachher auch, dieses Gedankenspiel. Was wäre, wenn? Er geht erstmal auf eine ganze Reihe von Zeugen ein, die den auferstandenen Jesus Christus leibhaftig gesehen haben. Zu seiner Zeit, als er diesen Brief schrieb, lebten noch etliche von ihnen. Also jeder Zweifler hätte die Möglichkeit gehabt, persönlich nachzufragen. Und er führt sich auch selbst als Zeugen an. Wir wissen, auf seinem Weg nach Damaskus erscheint ihm Jesus auch in einem hellen Licht. Er verändert sein Leben radikal. Aus dem Verfolger wird der große Völkerapostel. Und es ist ihm vollkommen klar, dass es allein Gottes Gnade ist, die einen so großartigen Evangelisten und Lehrer aus ihm gemacht haben. Und er sagt in unserem Predigttext noch einen für mich ganz wichtigen Satz, Vers 11, den man leicht überlesen könnte, ob es aber nun ich oder jene sind, die so verkündigen, und so habt ihr es auch geglaubt, oder warte mal, ob nun aber ich es sei oder jene, so verkündigen wir, und so habt ihr geglaubt. Da geht es darum, dass die anderen Apostel und er inhaltlich keinen Unterschied haben. Das heißt jetzt nicht, dass es eine uniforme Gleichmacherei ist. Wir alle wissen, dass die vier Evangelien gewisse Unterschiede aufweisen. Jeder hat seine eigenen Schwerpunkte und seine eigene Art und Weise, wie er das Evangelium sagt. Das haben die Prediger heute auch. Es gibt Prediger, die immer auf der Heiligung, wenn ich hier Johannes vorne stehen sehe, die reden immer von der Heiligung. Manche reden gerne von Naturwissenschaften und so. Aber letztendlich ist es das gleiche Evangelium mit den gleichen Grundpfeilern. Und dieses Prinzip muss auch heute gelten. Gläubige Verkündiger im Heiligen Geist können nicht grundsätzlich Verschiedenes reden und auch nicht verschieden zur Heiligen Schrift. Dieses Problem gab es damals wahrscheinlich. Deswegen geht Paulus auch im Brief an die Galater darauf noch einmal ein. Ich lese Galater 1, Verse 6 bis 10. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium vom Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich es jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Und jetzt kommt der Paulus zu seinem Wortspiel, dieses Was wäre, wenn? Ist euch schon mal die Aussage untergekommen, wenn ich tot bin, dann bin ich tot, danach kommt nichts mehr? Höre ich eigentlich ganz oft im Krankenhaus. Wir haben viel mit kranken, sterbenden Menschen zu tun. Und das ist eigentlich nichts als die moderne Variante des Bestreitens der Auferstehung der Toten. Wenn es tatsächlich keine Auferstehung gäbe, dann wäre auch die Auferstehung Jesu in der Bibel nur ein frommes Märchen. Dann ist die ganze Bibel nur ein Märchenbuch. Höchstens als moralische Bremse fürs einfältige Volk tauglich oder als politisches Mittel, um den Pöbel an der Aufwendung gegen die Obrigkeit zu hindern. Diese Fragen sind mir untergekommen, das habe ich mir nicht ausgedacht. Dann wäre unser Glaube, unsere Mühen, unser Gottesdienst hier, unsere Frühstückstreffen, unsere Kinderstunden, unsere Lieder, unsere Bibelstunde, meine Predigt, alles nur dummes Zeug. Und wir würden die Menschen belügen und betrügen, sagt Paulus. Was wäre mit den Geschwistern, die bereits gegangen sind? Was wäre eigentlich mit meinen Sünden? Wenn unser Glaube an Christus sich allein auf dieses Leben beschränken würde, wären wir laut Paulus die elendsten unter allen Menschen. Aber Geschwister, es kommt ein Paukenschlag. Den kann ich akustisch nicht so wiedergeben. Der ist doch nicht so laut. Der lässt die Erde erzittern und alle listigen Verdreherspielchen des Bösen mit einem Schlag ersterben. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Wie ist das gemeint als Erstling? Wir wissen doch, dass er Lazarus auferweckt hat oder der Jüngling von Nain, und da sind so einige, die von den Toten auferweckt worden sind. Die sind zu einem erneuten irdischen Leben auferweckt worden. Christus wird zu einem ewigen Leben auferweckt. Wir wissen, dass er durch geschlossene Türen gehen kann, dass er den Ort wechseln kann, ohne hin und her zu laufen. Es ist ein Auferstehungsleib, der für ewig ist. Er wird nicht wieder sterben. Lazarus musste wieder einen irdischen Tod sterben. Diese Worte, sie machen alles anders. Der alleinige, allmächtige Gott lässt uns diese Worte durch den Heiligen Geist in der Bibel aufschreiben. Und Gott nimmt das vollkommene Opfer seines Sohnes an. Das beweist er uns in der Auferstehung. Es ist kein neues Opfer mehr nötig. Sein Opfer trägt alle unsere Sünden, wenn wir es wollen. Der Vorhang im Tempel zerreißt. Der Weg zu Gott ist frei. Dieses ganze Opferritual, was es vorher gab, wo Tiere sterben mussten, wo man immer wieder Jahr für Jahr dort antreten musste, es ist alles vorbei. Christus bezahlt die Sünde und Gott sagt sein Ja dazu. Die Herrlichkeit steht jedem offen. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Und wenn wir nochmal auf dieses Was-wäre-wenn-Spielchen zurückkommen, natürlich sind die Geschwister beim Herrn, die bereits im Glauben entschlafen sind. Natürlich ist unsere Schuld vergeben. Natürlich haben wir eine Hoffnung auf ewiges Leben. Dadurch erklärt sich für uns alles. Darauf lässt es sich für mich vertrauen. Darauf setze ich alle meine Hoffnung. Ja, darauf können wir unser Leben bauen, und ich will auch nicht, um den Menschen zu gefallen, etwas anderes reden. Amen.